Dann bist du vielleicht so wie jemand, der nie zum Zahnarzt geht. Und da hat der englische Literaturkritiker Terry Eagleton gesagt, jemand, der sich noch niemals gefragt hat, wie sein oder ihr Leben läuft und ob es besser laufen könnte, scheint auf seltsame Weise ohne Selbstbewusstsein zu leben. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass es mehrere Bereiche gibt, in denen dieses Leben nicht so gut läuft, wie es könnte. Also wenn du dich nie fragst, wie es deinen Zähnen geht, jahrelang nicht und nie zum Zahnarzt gehst, dann kann es sein, dass du sehr bald, sehr oft zum Zahnarzt gehen musst. Bei mir war das mal so. Bin mehrere Jahre lang nicht zum Zahnarzt gegangen und dann mehrere Monate regelmäßig jede Woche. Also, wie läuft dein Leben? Bist du zufrieden? Bist du in den letzten 5 Wochen zufriedener geworden? Da war ja das unser Thema schon, 5 Wochen lang. Wir schauen da in den Anfang der Bibel und wir schauen, wie hat Gott sich Menschen vorgestellt, wozu hat Gott den Menschen geschaffen und was bedeutet das für unsere Zufriedenheit? Und nach der Bibel hat Gott den Menschen am Anfang nach seinem Bild geschaffen. Und dann hat er ihnen gesagt, dass sie die Erde voll machen sollen mit diesem Bild. Das steht alles in Kapitel 1 der Bibel. Er wollte also, dass sein Bild überall im Universum sichtbar wird. Er hat die Menschen gemacht, dass sie leuchten, dass sie strahlen, dass an uns sichtbar wird, wie dieser Gott ist, wie liebevoll, wie zärtlich, wie vernünftig, wie gewaltig, wie herrlich, wie fürsorglich. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret? Und das sehen wir in Kapitel 2 der Bibel. Sehen wir schöne Bäume und so nutzlose Dinge wie Gold, Parfüm und Edelsteine. Erinnert euch, was hat das mit Zufriedenheit zu tun? So lang her. Schön, genau. Zufriedene Menschen genießen Schönheit. Gott hat uns dazu gemacht, Schönheit zu genießen. Dann sieht man da im Garten einen Garten, einen Bereich für Aktivität, wo Menschen Verantwortung tragen. Was hat das mit Zufriedenheit zu tun? Ja, das ist noch nicht dran, aber das ist vielleicht am meisten hängen geblieben. Na, zufriedene Menschen bebauen ihren Garten. So wie Gott sollen wir Verantwortung übernehmen und etwas tun, arbeiten, gestalten. Jetzt kommt das. Eine Entscheidung, eine Grenze. Was hat das mit Zufriedenheit zu tun? Wir sollen wie Gott freie Entscheidungen treffen und wir sollen wie er gut sein und Selbstdisziplin üben. Eine Werkstatt. Was hat das mit Zufriedenheit zu tun? Erinnert euch daran, zufriedene Menschen sind kreativ. Wir sollen wie Gott kreativ sein und schöpferisch. Und im Paradies ist deswegen Platz für Gartenarchitektur und Tierforschung und für das erste Liebesgedicht. Und dann kommen andere Personen. Wie hängt das mit Zufriedenheit zusammen? Ja, wir sollen wie Gott beziehungsfähig sein und auf andere Menschen zugehen, mit ihnen zusammen arbeiten. Wie zum Beispiel so eine Truppe, eine Kampftruppe, ein Team. Und sie sozusagen bildlich gesehen umarmen. Es ist nicht gut, wenn man jedem Menschen einfach umarmt, dem man begegnet. Das sind alles Übertragungen. Und da haben wir jetzt eben diese 5 Gewohnheiten zutiefst zufriedener Menschen, mit denen wir uns in den letzten 5 Wochen beschäftigt haben. Tue das und du wirst tiefere Zufriedenheit erleben. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine Gewohnheit und die ist letztlich entscheidend. Die 5 Gewohnheiten, die weisen alle über sich hinaus. Die weisen über sich hinaus, die weisen zur Quelle der Schönheit, zu dem, der unserer Arbeit Sinn gibt, zur Quelle der Freiheit und der Kreativität und der Liebe. Alles weist auf Gott. In allem spricht Gott den Menschen als Person an, als du, als Gegenüber. Alles wird in einer tiefen Liebesbeziehung zu Gott ausgelebt. Zufriedene Menschen verbringen Zeit mit Gott. Und das Kapitel 2 von 1. Mose ist voll davon. Das beginnt schon mit dem Namen Gottes. In Kapitel 2 ist er ja, in Kapitel 1 ist er Elohim, der Schöpfer, der Allmächtige. In Kapitel 2 ist er Gott, der Herr. Wenn du in deiner Bibel reinschaust, dann ist es wahrscheinlich mit 4 Großbuchstaben gedruckt, Herr. Und überall, wo dieses Wort steht, mit den 4 Großbuchstaben, da steht auf Hebräisch der persönliche Eigenname von Gott. Der persönliche Name, Jahwe. Jahwe, da wird von Anfang an eine persönliche Beziehung betont. Und Jahwe hat einen Bund mit den Menschen gemacht im Paradies. Das Wort Bund wird da natürlich nirgends erwähnt, aber später in der Bibel wird es sogar explizit so genannt. Aber alle Elemente sind auf jeden Fall da, von einem Bund, eine spezielle, besondere Verbindung. Und dieser Bund ist Gottes Idee. Er schenkt Leben im Überfluss. Er ist irre großzügig. Und da gibt es dieses Land Eden, in dem der Garten ist. Und Eden bedeutet Wonne. Der Name sagt schon alles. Wonne. Gott gibt Leben, Wonne, Zufriedenheit, Freude. Und alles geschenkt. Alles geschenkt. Das muss sich der Mensch nicht erst verdienen. Gott schenkt es. Es ist Gnade. Aber was ist jetzt die Seite von Adam, die Seite des Menschen in dem Bund? Das Gute von Gott empfangen, hören auf das, was er sagt, tun, wozu Gott ihn geschaffen hat. Also Adam soll sein Leben als begrenztes Geschöpf in vollen Zügen genießen. Adam war mit Gott verbunden. Und nicht nur so als Geschöpf, das seine Existenz jede Sekunde Gott verdankt. Er war in einem Bund mit Gott und er war auch in einer Freundschaft mit Gott. Adam hat im Paradies Zeit mit Gott verbracht. Kapitel 2, Vers 7 lese ich euch mal vor. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Glaubst du, Gott hat sich dann hinter einem Baum versteckt und zugeschaut, was passiert, wenn Adam die Augen aufschlägt? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, die haben Zeit miteinander verbracht. Oder lies Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hat. Glaubst du, die haben auf der Reise geschwiegen? Ich glaube, die haben miteinander geredet. Oder dann in Vers 19 bringt Gott ja alle Tiere zu Adam und da steht, er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Die haben ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Und während Adam sein Leben als zutiefst zufriedener Mensch lebt, während er Schönheit genießt, während er den Garten bebaut, Selbstdisziplin übt, kreativ ist, andere umarmt, gleichzeitig macht er immer noch etwas anderes. Er verbringt Zeit mit Gott. In allen diesen Dingen ist er mit Gott im Gespräch. Zeit verbringen heißt miteinander reden. Und dazu sind wir alle geschaffen. Gott hat uns so gemacht, dass wir unsere tiefste Erfüllung in Gott finden. Diese unendliche Sehnsucht, die wir Menschen spüren, ist ein Hinweis darauf, dass die Bibel der Realität entspricht. Diese Sehnsucht, diese unendliche Sehnsucht wird erfüllt in dieser Beziehung mit diesem unendlichen Gott. Beziehung zu Gott. Da liegt auch der Kern von unserem Problem. Denn diese Beziehung ist dadurch gekennzeichnet, dass immer ganz klar einer Gott ist und einer nicht. Und kein Mensch kann das aushalten, nicht selbst Gott zu sein. Und davon handelt die Geschichte von der verbotenen Frucht. Die Frucht, die weist den Menschen darauf hin, dass es eine Grenze für uns gibt. In unserer unwahrscheinlich großen Freiheit und hohen Würde bleibt eines verwehrt im Paradies, weil sie nicht selbst Gott sind. Und die Frucht stellt also sozusagen diese Frage: Willst du es lieber anders haben? Lieber die Sache selbst in die Hand nehmen, lieber selbst Gott sein oder wie Gott, Gott loswerden und selbst sein wie Gott. Und jeder Mensch, so glaube ich das, jeder Mensch entscheidet sich dafür, es lieber ohne Gott zu versuchen. Und so zerbricht die Harmonie, so zerbricht die Lebenslinie, die Sauerstoffzufuhr. Das zerbricht uns Menschen, wenn wir das verlieren, was unserem Leben den Rahmen gibt. Und das ist so ein bisschen wie bei einem Astronaut, der aus dem Space Shuttle aussteigt und dann die Rettungsleine durchschneidet. Der treibt in die Dunkelheit und in den Tod hinaus. Die Lichter blinken noch ein bisschen und es ist noch ein bisschen Sauerstoff da, aber er treibt in den Tod hinaus. Wenn nicht jemand kommt, um dich zu retten, stirbst du. Und so ist es eben auch mit Gott. Wer sich von Gott wegdreht, der dreht sich von der Quelle des Lebens weg. Und so treiben wir in den Tod. So zerbricht alles und wird sinnlos. Unser Gold rinnt uns durch unsere Finger, unsere Beziehungen zerbrechen, die Arbeit macht uns krank, unsere Freudenspender geben uns nur mehr einen Rausch auf Zeit und dann versklaven sie uns. Und wir zerbrechen und mit unseren zerbrochenen Händen zerbrechen wir uns und andere immer mehr. Aber Gott gibt nicht auf. Er startet sofort einen Rettungsplan. Er kommt selbst auf diese Welt als Mensch. Das ist Jesus. Und Jesus lebt ein Menschenleben, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Er hat Schönheit genossen, guten Wein, die schönen Lilien auf dem Feld. Er war kreativ, er war der Sieger bei jedem Poetry Slam. Er hat seine Verantwortung aktiv wahrgenommen. Er war selbstdiszipliniert. Er hat ein Menschenleben ohne Schuld gelebt. Er macht nichts kaputt, er bleibt sauber als Einziger. Er hat andere umarmt, sogar die Ausgestoßenen. Er hat die Menschen geliebt. Und für sein einzigartiges einzigartiges Leben wird er zu Unrecht umgebracht am elektrischen Stuhl der römischen Welt am Kreuz. Aber das alles ist Gottes Rettungsplan, der sofort nach dem Sündenfall im Paradies angefangen hat. Hat es sofort begonnen. Und da am Kreuz ist der Gipfel, der Höhepunkt. Das ist Gottes Rettungsplan. Am Kreuz macht Gott nämlich einen Ausweg. Wie soll ich das erklären, was am Kreuz passiert? Das ist so, wie wenn ein zweiter Astronaut aussteigt aus dem Space Shuttle und das Rettungsseil durchschneidet. Absichtlich. Und dann kommt er zu dir und er schupft dich zurück. Und der Impuls, der treibt dich zurück ins Leben, aber er selbst wird nur durch den Impuls weiter rausgetrieben. Und dort schubst er wieder einen zurück und noch weiter raus. Und er wieder einen stößt er zurück und noch weiter raus. Und wieder einen. Er rettet die Menschen. Aber das bringt ihn um. Jesus stirbt. Am Kreuz nimmt er alle Schuld, alle unsere Schuld auf sich, damit wir davon frei werden. Er stirbt. Aber dann wird er wieder lebendig. Und Er bietet jetzt jedem Menschen einen neuen Bund an. Also er stellt die Beziehung zu Gott wieder her für jeden Menschen, der mit ihm in diesen Bund eintritt. Und er fängt an, alles andere auch wieder herzustellen. Es ist natürlich nicht so, dass, wenn man sich zu Jesus wendet, dass man sofort wieder ein perfekter Mensch ist. Das ist ja Quatsch. Er fängt an, alles wieder herzustellen. Die Einsamkeit, die Angst, die Art, wie uns die Arbeit zerreibt, wie hässlich wir zueinander sind. Er fängt an, uns in diesen Dingen zu verändern. Das ist so wie bei einem zerbrochenen Schwert, das neu geschmiedet wird. Da kann das Zeit und Hitze brauchen. Aber er stellt uns wieder her, er arbeitet an uns. Und er macht uns frei von Schuld, er macht uns frei von Angst. Und er sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit du das Leben in Fülle hast, im Überfluss. Jetzt möchte ich noch einmal zusammenfassen. Zutiefst zufriedene Menschen verbringen Zeit mit Gott. Und das ist nur möglich, weil Jesus diese Verbindung wiederherstellt. Und jetzt gibt es zwei Gruppen von Menschen hier unter uns heute am Vormittag. Die einen sind schon mit Jesus verbunden, die anderen sind noch nicht mit Jesus verbunden. Und die möchte ich jetzt einzeln ansprechen, diese Gruppen. Also wenn du schon mit Jesus verbunden bist, dann frage ich dich jetzt, wo und wann und wie verbringst du Zeit mit Gott? Und das werden wir jetzt gleich unsere Nachbarn fragen. Und da gibt es ungefähr 2 Minuten Zeit dafür. Aber ich kann euch das versprechen, das ist interessant. Vor einer Woche waren ja einige von uns auf einer Hochzeit und ich bin neben dem Timo gesessen. Und Timo, als Vorbereitung auf die Predigt habe ich dich gefragt, wie verbringst du Zeit mit Gott? Es war wahnsinnig interessant, das zu hören, wie der Timo das macht, wie er die Zeit im Auto, er fährt viel herum, wie er die Zeit im Auto nutzt dafür. Und die Technologie. Also, frag mal deinen Nachbarn und jetzt noch ein kleiner Tipp. Wenn du als Erster oder Erste fragst, dann musst du nicht als Erste antworten. Also frag deine Nachbarn, wie verbringst du Zeit mit Gott? Da haben wir jetzt 2 Minuten Zeit dafür. So, langsam müssen wir die Interviews wieder beenden. 2 Minuten sind nicht viel Zeit, das weiß ich. Und ich glaube, ihr habt interessante Sachen erfahren oder seid dabei gewesen, da hinzukommen. Aber jetzt sind zwar die 2 Minuten vorbei, aber es ist ja nach dem Gottesdienst immer noch so viel Zeit. Da können wir doch auch mal über sowas reden, oder? Also, nehmt euch vielleicht die Frage mit. Aber mir würde jetzt ein paar Stimmen, die mich einfach interessieren, was ihr gehört habt, wie eure Nachbarn Zeit mit Gott verbringen. Ruft es einfach raus, aber bitte nicht alle gleichzeitig. Beim Walken gehen. Beim Autofahren. Aber nicht die Augen zumachen beim Autofahren, beim Beten. Nein. Hören, genau. Bibel kontinuierlich durchlesen. Beim Schwimmen hat jemand, glaube ich, gesagt. Ja, super. Bergwandern. Super. Beim was? Beim Arbeiten? Ja. Ganze Zeit während dem Tag, immer wieder. Genau. Und das ist wirklich so. Zufriedene Menschen verbringen Zeit mit Gott. Und das fehlt bei Christen manchmal, bei mir fehlt es auch manchmal. Aber wenn wir mit Jesus, mit Gott durch Jesus verbunden sind, dann ist Gott in deinem Leben immer da. Der Heilige Geist wohnt dann in dir. Dann rede mit ihm immer wieder, so wie wir es gehört haben. Nicht nur zu heiligen Zeiten, sondern zu allen Zeiten. Wenn du im Sommer auf einen Berg gehst und über das gewaltige Panorama staunst, ja, dann staune mit Gott und danke ihm dafür. Und wenn du zu Hause ein Regal montierst oder einen Überleger beim Fenster oben einbetonierst, dann oder einen Bericht in der Arbeit schreibst oder im Fitnessstudio Gewichte hebst oder im Schwimmen gehst, dich um deinen Garten kümmerst, um das, wo Gott dir Verantwortung gegeben hat, zum Beispiel für deinen Körper. Bei allen Dingen rede mit Gott darüber. Danke ihm dafür oder bitte ihn um Hilfe, um Weisheit. Rede mit Gott. Und wenn du jetzt Urlaub machst, ich mache ja bald Urlaub, eine Woche habe ich noch harte Arbeit vor mir und dann habe ich 3 Wochen Urlaub. Und wenn du mit, vielleicht geht es ja auch so wie mir im Urlaub, einmal, da macht man nichts mehr. Aber wenn du Urlaub machst, dann nimmst du dir doch diesmal vor, Urlaub nicht von Gott zu machen, sondern Urlaub mit Gott zu machen. Überleg dir, wie das geht. Ich werde mir auch Gedanken darüber machen, wie ich Zeit mit Gott verbringen kann, bewusst im Urlaub. Ich meine, bei mir stapeln sich so viele Bücher auf meinem Schreibtisch und auf meinem Nachtkästchen, die kann ich alle nicht im Urlaub lesen, aber ich habe mir schon vorgenommen, ein Buch möchte ich lesen, wo es um Jesus geht. Das möchte ich lesen. Ich möchte Zeit verbringen im Urlaub mit Jesus. Mach Urlaub nicht von Gott, sondern Urlaub mit Gott. Also bei allen Dingen, für die Gott uns geschaffen hat, ist er da, wenn wir mit ihm im Bund stehen, im Bund sind. Danke ihm dafür und bitte ihn um Hilfe und verbring Zeit mit ihm. Das war jetzt für alle, die schon mit Jesus verbunden sind. Und wenn du noch nicht mit Jesus verbunden bist, der Weg ist offen. Jesus ist lebendig und das ist alles wahr. Wenn dich das interessiert, warum ich das gesagt habe gerade, dass das alles wahr ist, dann kann ich dir hinterher viele Bücher empfehlen oder Webseiten. Es gibt so viele Gründe dafür, das für wahr zu halten, vernünftige Gründe. Diese Argumente sind vielfältig und die haben schon viele Skeptiker überzeugt. Schau dir das noch einmal an. Wenn dich das interessiert, komm nachher zu mir. Und vielleicht ist ja eh für dich alles klar. Du weißt, es ist alles wahr. Und jetzt ist eben für dich die Frage, willst du? Im 4. Jahrhundert, da hat es einen blitzgescheiten Römer gegeben. Er war Professor und er war auch ein richtiger Partytyp. Aber obwohl er das Leben in vollen Zügen genossen hat, Tag und Nacht, war sein Leben hohl und er ist immer verzweifelter geworden. Und in seiner Verzweiflung hat er ein Buch aufgeschlagen, das zufällig dargelegen ist, ein Buch von Paulus. Und dort hat er gelesen, keine Fressgelage und Saufereien, kein zügelloser Sex und Ausschweifungen, kein Streit und Eifersucht, sondern haltet euch an Jesus Christus als an euren Herrn. Und wie er diese Worte gelesen hat, er hat schon vorher was von Jesus auch gehört, aber wie er diese Worte gelesen hat, ist er plötzlich Jesus begegnet. Und wir kennen diesen Partytiger unter dem Namen Augustinus, der heilige Augustinus. Später hat er dann über Gott geschrieben, du hast uns zu dir hin geschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Augustinus hat sich für Jesus entschieden. Wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du dich für Gott entscheidest, dann bedeutet das nicht, dass dein Leben jetzt ein Honiglecken wird. Es wird weiter auch graue Tage geben und es wird auch schwarze Tage geben. Aber mit Gott wird es immer Hoffnung geben. Die Frage ist nur, willst du? Es kann sein, dass du heute da bist und diese ausgestreckte Hand Gottes ergreifen möchtest. Bitte tu es. Gott ist nur ein ehrliches Gespräch entfernt. Willst du? Dann bete jetzt mit bei diesem folgenden Gebet. Ich habe es aufgeschrieben für uns und ich werde es auch noch einmal vorlesen, damit du weißt, was ich da jetzt dann bete. Und ich lade dich dann einfach ein, später still mitzubeten. Aber das wäre so ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, bei dir ist meine Zufriedenheit. Es tut mir leid, dass ich von dir weggerannt bin. Es tut mir leid, dass ich Leid und Tränen verursacht habe. Bitte vergib mir. Mach mich rein. Schenk mir jetzt das ewige Leben. Erfülle mein Herz mit deiner unendlichen Liebe. Hilf mir, für dich zu leben. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich in deinen Bund hineinnimmst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir den Himmel schenkst. Bitte komm in mein Leben und sei du mein König. Das ist das Gebet. Wenn du heute da bist und Gottes Hand ergreifen möchtest zum ersten Mal, dann sprich dieses Gebet jetzt leise in deinem Herzen mit und bete jetzt mit. Lieber Vater im Himmel, bei dir ist meine Zufriedenheit. Es tut mir leid, dass ich von dir weggerannt bin. Es tut mir leid, dass ich Leid und Tränen verursacht habe. Bitte vergib mir. Mach mich rein. Schenk mir jetzt das ewige Leben. Erfülle mein Herz mit deiner unendlichen Liebe. Hilf mir, für dich zu leben. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich in deinen Bund hineinnimmst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir den Himmel schenkst. Bitte komm in mein Leben und sei du mein König. Amen. Wenn du das jetzt zum ersten Mal gebetet hast, dann möchte ich jetzt noch speziell für dich beten. Herr Jesus, ich bete jetzt speziell für alle die, die das jetzt zum ersten Mal gebetet haben und die jetzt gerade zu dir Ja gesagt haben. Bitte füll sie mit deinem Geist und zeig ihnen deine Liebe. Bitte hilf ihnen, mit dir zu reden und ja, dir zuzuhören in der Bibel. Zeit auch mit anderen Christen zu verbringen, dich besser gemeinsam mit anderen kennenzulernen. Hilf ihnen auch, darüber zu reden, was jetzt passiert ist. Amen. Also falls dich das jetzt betrifft, dann komm nachher bitte zu mir. Ich habe was für dich, das ich dir gerne geben möchte. Und für uns alle möchte ich jetzt auch noch beten, wenn du mehr Zufriedenheit in deinem Leben erleben möchtest, dann bete ich jetzt auch noch. Und ich bin da auch dabei. Dann bete ich jetzt auch noch für uns. Beten wir. Lieber Vater im Himmel, danke für deine irre, gewaltige, wunderbare Großzügigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir sehnen uns nach mehr von dir. Mehr von dir in unseren Freuden, mehr von dir in dem Bereich unserer Verantwortung, in unseren Entscheidungen, in unserer Kreativität, in unseren Beziehungen. Herr, wir sehnen uns nach mehr von dir. Bitte offenbare du dich uns neu und schenk uns mehr von dir. Lass uns deine Liebe erleben. Ja, und schenk uns dadurch auch tiefere Zufriedenheit durch dich. Und mach auch, dass die Menschen um uns herum wieder sehen, wie herrlich, wie gewaltig, wie großzügig du bist. Mach, dass sie es an uns sehen können. Amen.